Wir öffnen das Markus-Evangelium in Kapitel 12, die Verse 1 bis 12. Markus-Evangelium 12. Lass uns beten. Herr, ich bitte dich, dass du heute, wir danken dir, dass du schwache Männer gebraucht hast, um dein Wort niederzuschreiben durch deinen Geist, Herr. Und wir bitten dich, dass du heute den Heiligen Geist inmitten deines Volkes sendest und wirken lässt, Herr. Dass du in uns wirken mögest durch das Lehren und Predigen deines Wortes. Und dass du uns hilfst, die Botschaft von Christus anzunehmen. Und dass wir verstehen, was eine altertümliche Parabel uns zu sagen hat. Und dass du in unseren Herzen regieren mögest, auch über unser Leben. Und dass du, Vater im Himmel, auch uns segnest in diesem Morgen. Und dass du dein Volk erretten mögest und uns Trost gibst. In Jesus Christus, unserem Herrn. Das bitten wir in seinem heiligen Namen. Amen. Markus Kapitel 12, die Verse 1 bis 12. Markus Kapitel 12, die Verse 1 bis 12. Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter. Und baute einen Wachtturm und verpachte ihn einen Weingärtner und reiste außer Landes. Und er sandte zur bestimmten Zeit einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil von der Frucht des Weinbergs empfange. Die aber ergriffen ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und wiederum sandte er einen anderen Knecht zu ihnen, und den steinigten sie, schlugen ihn auf den Kopf und schickten ihn entehrt fort. Und er schickte wiederum einen anderen, den töteten sie, und noch viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Nun hatte er noch einen einzigen Sohn, seinen Geliebten. Den sandte er zuletzt auch zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen zueinander, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbgut uns gehören. Und sie ergriffen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Soweit die Lesung des Wortes von Gottes unfehlbarem und inspiriertem Wort. Gleichnisse. Was sind Gleichnisse? Gleichnisse sind einfache praktische Illustrationen von geistlichen Wahrheiten, die dazu gedacht sind, dass sie die Hörer tiefer über die Bedeutung nachdenken und Fragen zu stellen, wie sie auch angewandt werden können. Wenn Gleichnisse besprechend, hat Sinclair Ferguson sie einmal als geistliche Waffen in der Hand des Herrn bezeichnet. Sie sind geistlich einprägsam. Sie drängen in das Herz und offenbaren auch Wahrheiten über uns und über unsere Beziehung mit Gott. Und Jesus konfrontiert hier an dieser Stelle die Hohepriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten mit eindringlichen Gleichnissen. Die von Mark aufgezeichnet sind, sind die von den untreuen Weingärtnern. Und wie wir das heute Morgen gemeinsam betrachten, möchte ich euch einladen, über die Bedeutung dieses Gleichnisses nachzudenken. Sucht nach der geistlichen Wahrheit, die dahinter ist. Stellt Fragen, auch Fragen der Anwendung. Was bedeutet das für mich? Wie kann ich das auf mich anwenden? Was offenbart dieser Text über mein Herz und über meine Beziehung zu Christus? Drei Dinge möchte ich euch heute von diesem Text zeigen. Erstmal die Verse 1 bis 2. Die Vorsehung, Vers 1 bis 2. Dann zweitens Gnade, die Verse 2 bis 8. Und dann zum dritten, Reaktion, das ist Vers 9 bis 12. Vorsehung, Vers 1 bis 2, Gnade, 2 bis 8, 3 bis 8 und Antwort, 9 bis 12. Letzte Woche haben wir hier unserer fortlaufenden Serie betrachtet, haben wir die Konfrontation mit den Hohepriestern, mit den Schriftgelehrten auch betrachtet, wie Jesus im Tempel sich bewegt hat und gelehrt hat. Und sie haben Christus öffentlich angegriffen. Er ist von seinen Jüngern sind ihm nachgefolgt und er wurde auch von den Leuten gehört, die im Tempel gerade anbeteten. Und die Priester haben ihn dann Fragen gestellt. Sie haben seine Autorität in Frage gestellt. Oder auch die Quelle seiner Autorität. Und wenn ihr könnt euch auch erinnern, Jesus hat die Frage umgedreht und sie zu ihnen zurückgelenkt. Er hat nämlich die Frage gestellt, was ist der Ursprung von der Autorität Johannes des Täufers? War es vom Himmel oder war es von Menschen? Seht ihr, diese Menschen wussten die Antwort darauf. Sie waren schließlich die geistlichen Leiter von Israel. Das waren die Hohenpriester. Das waren die höchsten Diener Gottes in diesem Land. Und sie waren auch die professionellen Theologen und Schriftgelehrten. Das waren keine Laien. Sie waren gelehrt. Und dann gab es auch die Ältesten, die Anführer des Volkes. Ihr habt dieses Triumvirat dort gesehen. Dieser dreibeinige Stuhl oder Hocker von jüdischer Macht. Die Priester, Ältesten und Schriftgelehrten. Und sie haben Jesus hier konfrontiert zu einer öffentlichen Debatte quasi. Aber Jesus ist nicht darauf eingegangen. Er hat sich ihnen nicht untergeordnet. Und Jesus hat ihnen vielmehr die Frage entgegengestellt. Aber sie haben sich geweigert, seine Frage zu beantworten und die Wahrheit zu offenbaren. Denn das hätte den Dienst Jesu bestätigt. Und sie haben verstanden, welche Richtung Jesu Frage sie lenken würde. Und wenn sie nicht geantwortet, wenn sie anders geantwortet hätten, zum Beispiel, dass Johannes, dass es nicht vom Himmel ist, was er gepredigt hat, dann hätten sie Angst gehabt vor dem Volk. Deswegen haben sie einen dritten Weg in Betracht gezogen. Sie haben gelogen. Sie haben gesagt, sie wissen es nicht, obwohl sie es gewusst haben. Und ihr erinnert euch an die Antwort Christi. Er hat gesagt, wenn ihr nicht antwortet, so werde auch ich nicht antworten. Und wir haben den Abschnitt heute im gleichen Kontext. Jesus veränderte seine Taktik. Er gebraucht die geistliche Waffe der Gleichnisse. Und wir haben hier die Illustration, die ganz allgemeinläufig war, nämlich der Weinberg. Wenn ihr eure Bibeln habt, bitte schlagt mit mir Jesaja 5 auf. Jesaja Kapitel 5, die Verse 1 bis 7. Seht ihr, die Illustration im Alten Testament, die Jesus benutzt, ist hier eine prophetische Offenbarung im Alten Testament. Und er nutzt diese prophetische Aussage nun in der letzten Woche seines Lebens, um zu überführen von Sünde. Jesaja 5, die Verse 1 bis 7. Ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hat einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel, und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus. Und er hoffte, dass er, gute Männer von Juda, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Warum hoffte ich, dass er gute Trauben brächte, verkündete ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird, und die Mauer einreißen, damit er zertreten wird. Ich will ihn öde liegen lassen, er soll weder beschnitten noch gehackt werden, und Dornen und Disteln sollen ihn überwuchern. Ich will auf den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Denn das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn der Herrscher, und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. und er hoffte auf Rechtsspruch, und siehe da, blutiger Rechtsspruch, auf Gerechtigkeit, und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Seht ihr, Jesus kannte diesen Abschnitt der Schrift. Die Hohepriester kannten diesen Abschnitt auch. Die Schriftgelehrten kannten ihn, die Ältesten haben vielleicht darüber gelehrt und davon auch gehört, wie darüber gelehrt wurde. Und die Taktik, diese beachtliche Prophezeiung zu gebrauchen, die unmissverständlich über den Charakter ist, das ist der Weinberg des Herrn. Er ist der Besitzer. Der Weinberg ist in der Stadt Jerusalem und die Männer Judas sind die Pflanzen. Die Menschen von Judas sind die Pflanzen. Und mit all seiner prophetischen Bedeutung wird es nun das Gleichnis der untreuen Weingärtner. Die Diener, die den Sohn getötet haben. In den Versen 1 bis 2 werden wir jetzt dieses Gleichnis gemeinsam auspacken. Und ich möchte euch nochmal ermutigen, Fragen zu stellen über die Bedeutung. Jesus verschwendet keine Zeit, er ist sehr behutsam in allem, was er tut. Es ist eine Illustration der Vorsehung Gottes. Das erste, was wir lesen, ist, dass hier ein Mann war, der einen Weinberg pflanzte. Zweitens, er zog einen Zaun darum herum. Und das dritte, er grub eine Kelter darin. Und dann bildete er einen Wachturm und gab es Weingärtner. Das ist das Bild, das uns hier von Christus gezeichnet wird, ist wunderbar. Ich denke, es braucht nicht viel Mühe, sich das vorzustellen. Ihr könnt das in eurem Gedanken wahrscheinlich euch vorstellen. Auch hier in Stuttgart leben wir ja in einer Region von Weinbergen, von wunderbaren Weinbergen. Die meisten von euch wissen, wie Weinberge aussehen, über was wir hier reden. Er zeichnet hier ein Bild. Und er lenkt unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Teile dieses Bildes. Zum Ersten ist das das Werk, das vom Besitzer getan wird. Die Dinge, die er zur Verfügung stellt, die er lenkt. Er hat alles zur Verfügung gestellt, was nötig ist. Alle Teile und Kleinigkeiten, die für einen fruchtbaren Weinberg notwendig sind. Lasst uns noch einmal sehen, was er tut. Es wird uns gesagt, dass ein Mann, der Besitzer des Weinbergs, hat ihn gepflanzt. Er musste Weinreben aussuchen, die er pflanzen würde. Und wie er sie auch pflanzen sollte, dass sie auch fruchtbar sein konnten. Niemand pflanzt einen Weinberg, ohne dass er Frucht erwartet. Ihr investiert in Zeit, in Geld, in Pflanzen und ihr habt eine Erwartung. Und dieser Mann hier, das reflektiert die Prophezeiung, die reflektiert dieses behutsame Pflanzen von hoffentlich fruchtbringenden Reben. Und dann gibt es hier den Zaun, der noch gebaut wird. Der Zaun dient ja im Natürlichen dazu, auch den Weinberg vor wilden Tieren zu schützen. Zum Beispiel auch bei kleineren Weinbergen ist er wirklich nötig, wo jede Frucht wertvoll ist, wo jede Frucht zählt. Dass jetzt kein Reh oder andere Tiere hineinkommen mögen, um es zu essen. Damit es eine Ernte am Schluss noch gibt, dass nichts fehlt oder zertreten wird. Und das dritte ist, er grub eine Kelter. Das ist eine interessante Sache, also eine Weinpresse. Ein bisschen anders als das, was wir kennen, als er hat eine Grube gegraben. Eine Kelter. Es sind wir denken so an so Behälter, wo wir dann auch mit Stangen, mit Pressen die Früchte pressen können, den Wein rauspressen können, den Saft. Aber in der altertümlichen Welt sind es nicht solche Behälter, sondern es war ein Mann, der einen Hammer genommen hat, der auch eine Grube gegraben hat in den Stein, sodass die Früchte in den Stein, in diese Grube hineingelegt werden können. Und die Mitarbeiter können mit sauberen Füßen natürlich in diese Grube hineinsteigen können, wo die Früchte sind, und die dann unter ihren Füßen zerpressen können, damit sie den Saft nach und nach, diesen süßen Saft auspressen können, der dann mit der Zeit fermentiert, dass daraus ein starker Wein wird. Das ist ein wunderbares Bild. Aber wieder, das sind die Werkzeuge und alle notwendigen Dinge, die hat der Weinbesitzer bereits zur Verfügung gestellt. Und dann wird hier sogar noch erzählt, dass ein Wachturm gebaut wird. Was für ein Turm? Nicht nur ein Turm ohne Grund, nicht ein Wasserturm oder irgend so ein Turm. Es ist ein Wachturm. Ein Turm, wo ein Diener platziert wird, der immer Wache hält, Tag und Nacht. Dass er besorgt sei, dass wilde Tiere abgehalten werden oder gar Menschen durch den Zaun, aber eben auch eine Trompete bei sich zu haben oder ein Horn, dass wenn ein Dieb kommt in den Weinberg, um zu stehlen, dass gehandelt werden kann. Und dass der Besitzer des Weinbergs seinen Gewinn nicht verlieren mag. Seht ihr, alles ist am Platz. Es ist nicht nur die Versorgung gemacht worden für die Pflanzen und die Ausrüstung, sondern auch für die Versorgung und Verteidigung. Und seht ihr die Ordnung hier? In Vers 1 wird uns nicht gesagt, dass ein Mensch... Es wird uns hier gesagt, dass diese Dinge bereits zuvor gemacht wurden. Nicht erst später, sondern alles ist in Vorsehung geplant und gewirkt worden. Sodass es hier nicht nur einfachen Traubensaft am Schluss geben sollte, sondern edlen Wein, der das Herz der Menschen erfreut. Dass ein Freudentrunk daraus entstehen mag. Dass die Menschen erfreut. Und der Wein ist ja ein Getränk, der letztlich auch geehrt wird dadurch, dass er ein Abbild wird für das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Und so sehen wir in den Versen 1 bis 2 die Vorsehung, die Versorgung des Besitzers des Weinbergs. Alles, was der Fruchtbarkeit dient, wurde bereits zur Verfügung gestellt. Denkt noch einmal mit mir zurück. Zurück zu Jesaja, in Jesaja 5. Jesaja 5, Vers 4. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Seht ihr nochmal? Das ist die rhetorische Frage, die hier gestellt wird. Was sollte man denn noch tun? Alles wurde doch getan. Die ganze Vorsehung hat gewirkt. Alles, was man braucht, ist da. Aber was sagt der Prophet? Warum gibt es dann schlechte Frucht in meinem Weinberg? Die Vorsehung ist das Bild, das uns hier gezeichnet wird. Ob es jetzt in Jesaja ist oder im Markus-Evangelium, vom Kontext her, ist das Ziel, hier das Volk Israel abzubilden. Die Prophezie von Jesaja, die Prophezeiung, die identifiziert ja sehr deutlich Israel und Jerusalem als Weinberg. Und das heißt hier, diese Providenz, diese Vorsehung ist die Versorgung Gottes für sein Volk. Was sind seine Versorgungen? Vor allem gegenüber Israel. Er hat Segnung ausgeschüttet über sie. Er hat sie berufen, sein Volk zu sein. Er hat ihren Vater Abraham aus dem Lande gerufen und sie zu ihrem Stammvater gemacht. Ein Volk, das nicht sein Volk war, ist sein Volk geworden. Er hat sie aus Ägypten geführt. Er hat sie sogar inmitten ihrer Sünde noch erlöst und befreit. Und er hat ihnen vor allem sein Wort mitgeteilt. Er war kein Gott, der still war, sondern er hat ihnen Barmherzigkeit und Gnade erwiesen und hat ihnen wie ein guter Vater, der behutsam sein Kind unterweist vor Gefahr, hat er sie unterwiesen. Seine Hand ist zu ihnen ausgestreckt worden, um sie zu verteidigen. Wir haben nicht nur Abraham und seine Frau, die bewahrt wurde, nachdem Abraham gegen den Pharao, als er ihm seine Frau gab, sondern er hat auch Israel gerettet, als sie als Sklaven in Ägypten waren. Der Herr hat Plage nach Plage nach Ägypten geschickt. Er hat Reichtümer geschenkt. Er hat die Wasser geteilt. Er hat die Flammen- und Wolkensäule gesandt. Er hat Brot vom Himmel regnen lassen und Wachteln, sodass das Fleisch aus ihren Nasenlöchern kam. Er hat die Feinde vor ihnen vertrieben und geschlagen. Und er hat sie bewahrt vor den Elementen und vor den Gefahren der Wüste. Seine Verteidigung war ein Teil seiner Vorsehung. Er gab ihnen sein Gesetz, um ihre Herzen und Seelen zu bewahren, dass sie von Sünde zurückschrecken mögen und dass sie zur Treue gerufen mögen. Er hat auf dem Berg Sinai ihnen, dieses Gesetz gegeben, obwohl sie noch in ihren eigenen Lüsten bereits am Fuß des Berges Götzendienst getrieben haben. Und so hat er noch dazu inmitten seines Volkes ein Zelt errichten lassen, wo Gott inmitten seines Volkes weilen konnte. Der gefährliche Gott war doch gegenwärtig. Er hat ihnen Land gegeben, eine Erbschaft. Er hat ihnen Führer gegeben, zum Beispiel den Mann Mose und Josua. Er hat ihnen in den Richtern Leiter gegeben, auch wenn sie unvollkommen waren. Er hat ihr Klagen gehört für einen König, dass sie wie die Nation seien. Und er gab ihnen Saul und David und Salomo und viele andere. Sie haben so viel bekommen. Freunde, wenn wir nun einen Moment sehen, er gab ihnen viel mehr. Er gab ihnen Propheten, die immer wieder zu ihnen gerufen haben. Ein Zeugnis, dass sie zur Treue gerufen haben. Er gab ihnen dem großen Propheten des Alten Testaments, den Johannes den Täufer, aber auch Jesus im Neuen Testament, den Priester und König und Propheten. Der Herr des Weinbergs hat alles zur Verfügung gestellt, für Fruchtbarkeit und Leben, für geistliche Frucht. Aber dann in Vers 2 sehen wir den Zweck dieser Vorsehung. Es ist nicht nur so, dass er alles vorgesehen und gelenkt hat, sondern es gab ein Ziel von all diesen Dingen, die er getan hat. Wenn eine Zeit der Fruchtbarkeit kommen sollte, so sehen wir, dass er, das ist der Besitzer, dass er einen Diener sandte, um seine Frucht, um seinen gerechten Anteil an der Frucht zu holen. Das sind Weingärtner sind dazu da, dass sie den Weinberg verpachten, dass sie ihn bearbeiten und dass sie ihn auch die Früchte genießen. Aber sie sollten diese Frucht nicht nur für sich bearbeiten oder erarbeiten, sondern auch für den, der ihnen diesen Weinberg gegeben hat, als Profit, als Gewinn für ihn. Und hier gibt es einen Zweck der Vorsehung Gottes. Die Vorsehung Gottes hat den Zweck, dass in uns geistliche Frucht entsteht, die wachsen soll. Der Herr hat uns so viele Vorsehungen geschenkt, so viele Hilfen. Er hat uns Gesundheit geschenkt, er hat uns eine Gemeinde geschenkt, Familien. Er hat uns nach seinem Namen berufen, er hat uns Verheißungen gegeben. Er hat unsere Herzen und auch unsere negativen Zeiten in der Hand. Er gibt uns, dass wir aufstehen können. Er deckt vor uns den Tisch, sowohl den geistlichen als auch den leiblichen, dass wir Nahrung bekommen für den Leib, geistlich und leiblich. Er gibt uns ein Zuhause, wo wir uns versammeln können, wo wir auch, er gibt uns auch schönes Wetter sogar an Tagen, wo wir gedacht hatten, es würde regnen. Er gibt uns so viele Gnaden. Und der Zweck all dieser Gnaden ist es, dass in uns eine geistliche Frucht gewirkt werden möge. Was ist diese geistliche Frucht, fragt ihr vielleicht. Möchte er einfach nur, dass ich ganz viele Werke tue als Antwort auf seine Freundlichkeit? Freunde, ich denke, ihr solltet noch einmal ganz besonders daran denken, auf dieses Gleichnis, die Frucht, die hier beschrieben wird. Es ist eine süße Frucht, die in Wein umgewandelt wird. Was ist der Zweck? Er möchte in uns die Süße von Freude und Glauben und dass unsere Herzen ihm hingegeben seien in Liebe. Das ist nicht wirklich schwer zu verstehen, dass wir Herzen haben, die ihm zugeneigt sind, in allen Zeiten, und dass all seine Gnaden, die er uns schenkt, in uns eine Liebe und eine Hingabe, ein Verlangen bewirken, ihm gegenüber. Wenn die Männer Judas wirklich ein Weinberg waren, dass sie dann auch dankbar sein sollten oder gewesen wären. Ich möchte dich fragen, Freund, hat die Vorsehung Gottes, die Gnadenerweise Gottes, hat das in dir Frucht der Dankbarkeit und Liebe bewirkt? Liebst du seinen Sohn, liebst du ihn? Oder ist da eine Gleichgültigkeit oder eine Fruchtlosigkeit, die die Gnade Gottes vergiftet? Er hat diese Erwartung für sein Volk, dass Frucht entsteht. Dass süße Frucht entsteht. Lasst mich euch ermutigen oder auch herausfordern. Seid gute Weingärtner. Auch in deinem Zeugnis, dass wirklich eine Liebe da sei. Das sollte unsere Sorge sein, dass eine Liebe gewirkt wird in uns. In den Versen 2 bis 8 haben wir Gnade. Wir lesen in Vers 2, als wenn die Zeit kommt, zur bestimmten Zeit, hat er einen Knecht gesandt, um seinen Anteil von der Frucht zu bekommen. Das, was ihm dient. Was lesen wir in Vers 3? Wir lesen in Vers 3, als der Knecht kam, der Erste, da haben sie ihn ergriffen, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. In Vers 4, und wiederum sandte er, der Besitzer des Weinbergs, er sandte einen anderen Knecht zu ihnen, und sie steinigten ihn und schlugen ihm auf den Kopf und schickten ihn entehrt fort. Und Vers 5, er sandte wiederum einen anderen, den töteten sie und viele andere. Einige schlugen sie, andere töteten sie. Und wieder ein anderer, den geliebten Sohn. Letztlich sendet er den geliebten Sohn und sagt, sie werden meinen Sohn respektieren. Aber diese Weingärtner sprachen zueinander, der Erbe kommt. Lasst uns ihn töten. Das Erbe wird uns gehören. Und so haben wir hier eine Reihe von Knechten, die gesandt werden. Die von dem Besitzer des Weinbergs zu den Weingärtnern gesandt wird. Er kommt nicht mit unangebrachten Anliegen, sondern er möchte das bekommen, was sein Anteil ist. Die süße Frucht, die von dieser weitläufigen Vorsehung heraus erwachsen sollte. Den ersten Knecht schlagen sie und schicken ihn weg. Das ist kriminell. Den nächsten schlagen sie und haben ihn entehrt. Und dann kommt noch mehr. Sie töten den nächsten. Und dann ist das Zeugnis der vielen Knechte eine ganze Welle von ihnen. Einige töten sie, einige schlagen sie. Und so kommen sie schließlich zum Senden des geliebten Sohnes. Und der Vater sagt ja hier dann, sie werden sich scheuen. Und wir sehen hier ein anderes Bild. Es ist das Bild der von Widerstand, von Neid, von Gewalt, von Selbstsucht, von Mord, aber auch von andauernder Gnade. Seht ihr, das ist nicht nur ein oder zwei oder drei oder vier, sondern einige. Einige Diener, Knechte, die hier geschickt werden. Eine unbekannte Nummer von Weingärtnern. Wir haben auch eine, den Weinbergbesitzer. Das ist bedeutsam. Im Kontext, wenn wir wieder in diesem Abschnitt sind, Jesus lehrt hier die Hohepriester, die Ältesten, die Schriftgelehrten. Das sind die, die die geistlichen Anführer Israels sind. Nochmal, ich muss euch nicht daran erinnern, aber ich werde es. Sie wissen von dieser Prophezeiung von Jesaja. Sie kennen Jesaja 5, die Verse 1 bis 7. Was ist also die Abbildung hier? Was ist die Bedeutung hier? Ich lade euch erneut ein. Denkt darüber nach, über dieses Gleichnis mit mir. Wer sind die Weingärtner? Das sind diese geistlichen Führer. Wir haben bereits darüber geredet, was ihnen gegeben wurde. All die Prophezeiungen von Jesaja, und das sind die geistlichen Führer, die obersten Priester, die Schriftgelehrten, die Ältesten, die haben so viel bekommen. Alles, was sie bekommen haben, wenn alles nur das Wort gewesen wäre, das sie bekommen hätten. Ich denke als ein Prediger, immer wenn ich daran denke, was ich auf dem Esstisch vor mir habe, ich werde davon ernährt, dass ich das Wort Gottes predige. Davon werde ich ernährt, von der Gemeinde. Es ist meine Arbeit, über das Wort Gottes nachzudenken. Und das ist wunderbar. Es ist unbeschreiblich. Meine Arbeit, mit der ich mich und meine Familie ernähre, ist das Wort Gottes zu predigen und darüber nachzudenken. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester und die Ältesten hier, die hätten mehr als alle anderen wissen müssen, was hier gemeint ist. Die Weingärtner sind die Anführer. Wir haben als nächstes die Knechte. Und das sind viele, eine große Anzahl. Sie sind verschiedentlich aufgenommen worden, aber es ist in jedem Fall ein verletzendes Verhalten, das ihnen da gegenüber gebracht wird. Es ist ganz klar, wer das hier ist. Nämlich die Propheten und Prediger des Alten Testaments. Wenn ihr viel wisst über die Propheten, in welchem Kontext sie auch gedient haben, sie wurden sehr oft schlecht behandelt. Sie wurden ignoriert. Sie wurden gehasst. Es gab falsche Propheten, die gegen sie aufgestanden sind. Einige wurden in Löcher geschmissen. Einige wurden ermordet. Ihr habt den bekannten Propheten Jeremia, der oft bezeichnet wird als der weinende Prophet, denn er weinte inmitten seines prophetischen Dienstes. Diese Knechte Gottes wurden skandalös behandelt. Und dann gibt es im Neuen Testament noch den Kontext dieser Männer, der große alttestamentliche Prophet, der letzte von allen, nämlich Johannes der Täufer, der eine Stimme in der Wüste war, die einen Weg für den Herrn bereitet. Er wurde getötet durch den Herodes. Wie das? Nachdem die Stieftochter Herodes das erbeten hatte. Aber wer ist Herodes? Er ist einer dieser Männer. Er ist ein Leiter inmitten Israels. Er ist ein Anführer. Aber er ist nicht römisch. Er war untergeordnet der Römer, aber er war ein Jude. Die Diener, die Propheten, die Priester, die Prediger, die sind immer wieder gekommen, vom Herrn geschickt, wie krachende Wellen, um zur Fruchtbarkeit und Treue aufzurufen. Es war ein Segen nach Segen nach Segen. Und das, was sie gepredigt haben, ist eine einstimmige Verkündigung. Kehrt um und wendet euch zum Herrn. Es ist die Botschaft des Abschneidens von sündigen Trieben in der Seele. Aber in jeder Weise ist es das wahre Zeugnis mit der Hoffnung, dass sie umkehren, Der erste Knecht, nach dem Motto, gebt die Frucht, die eurem Herrn dient, gebt sie ihm. Und dann der nächste Knecht, gebt die Frucht, die eurem Herrn gebührt. Und dann sagt er, er schickt einfach immer weiter, Leute. Lasst euch mal, denkt mal drüber nach, für euch selbst, warum würdest du immer noch Knechte senden in so einen Weinberg, wo einer nach dem anderen geschlagen oder getötet wird und rausgeschmissen wird? Das macht doch keinen Sinn. Es macht doch keinen Sinn, nachdem der erste so schlecht behandelt wurde, was sollte eine vernünftige Person dann eigentlich tun? Die sollten die Schuldner holen und sie fordern, dass sie zahlen, was sie schuldig sind. Oder er holt die ansässige Polizeiwache oder Soldaten, denn es sind untreue Weingärtner, ihr könnt es auch eine Armee hinschicken. Vielleicht hast du als Weinbergbesitzer auch bewaffnete Leute oder du kannst bewaffnete Leute anheuern. Aber stattdessen, er schickt ihnen noch eine Gelegenheit und noch eine Gelegenheit und noch eine Gelegenheit, das zu tun, was richtig ist. Seht ihr, darum geht es hier. Die Tür ist weit und weit aufgegangen, immer und immer wieder. Die Tür zur Umkehr, zur Buße, dass sie das beenden, was sie tun, dass sie ihre Bosheit niederlegen und dass sie das geben, was dem Besitzer rechtmäßig gehört. Das ist Gnade. Das sind Wellen von Gnade. Jedes Mal, wenn der Prophet kam, ist es in Gnade und Hoffnung auf Buße. Es ist andauernde Gnade. Und dann, zum Letzt, ist das Senden des geliebten Sohnes, der geliebte Sohn. Seht ihr, die Tiefen, er kommt. Sie sagen, der Sohn kommt, lasst uns ihn töten. Und dann haben wir sein Erbe. Was für eine Verdorbenheit ist das? Das ist eine tiefe Verdorbenheit. Wer ist der Sohn hier? Das muss natürlich nicht gefragt werden. Es ist Christus. Und darüber haben wir letzte Woche geredet. Diese Männer haben Christus gehasst, denn sie wollten die Ehre und nahmen nun wahr, dass sie sie verloren haben. Sie wollten die Ehre für die Leitung und Gottes Volk. Und was hat Christus nun bekommen? Leute sind ihm nachgefolgt. Sie wollten das wieder für sich haben. Sie waren neidisch. Und nun kam der Sohn und sie wollten ihm nicht das geben, was er verdient. Ein Herz, das ihn liebt und das in ihm Vertrauen hat. Und Hosianna ruft. Ein Knie, das sich vor Christus beugt. Aber was möchte ich euch noch aufzeigen? Ich möchte euch in diesem Abschnitt der Schrift zeigen, die Gnade von Gott, die andauernde Gnade von Gott. Ich möchte euch, dass ihr die Fragen stellt, wie betrifft das mich? Wie betrifft das die Covenant Fellowship Church in Stuttgart in Deutschland? 2000 und so viele Jahre weiter von der ersten Begebenheit und noch länger von der Prophezeiung her. Was möchte ich euch, dass ihr es fragt? Vielleicht das. Wie kann es sein, dass der Herr mir fortlaufend Gnade gewährt? Wer waren die Knechte? Wie habe ich gehandelt? War ich so wie die boshaften Weingärtner? Habe ich auf mich selbst geschaut, auf meine eigenen Ziele, meine eigene Aufmerksamkeit, mein eigenes Wichtigsein? Wo waren die Wellen von Gnade in meinem Leben? Ich sage euch, Freunde, sie ist immer dann, wenn ihr das Wort gelesen oder gepredigt hört, wenn ihr es privat betrachtet oder in der Gemeinde. Heute Morgen ist wieder eine Gnade dargereicht. Es ist das Angebot erneut vom geliebten Sohn. Das ist Gnade und überfließende Gnade. Ich möchte euch wissen lassen, dass jedes Mal, wenn ihr das Wort Gottes hört und etwas zurückhaltet, dass das, was ihr und ich letztlich tun, wenn wir das tun, wir weigern uns, Gott die süße Frucht zu geben, die ihn erfreut und die er von uns her verdient. Wir sollten ein Volk sein, das die Herzen direkt und ernsthaft Gott hingibt. Herzen von Dankbarkeit und Lobpreis und Staunen und Hingabe. Und ich möchte euch nur das wissen, das ist eine neue Gelegenheit, ein anderer Knecht, eine andere Botschaft, ein anderer Ruf. Das ist Gnade und Hoffnung der Buße, dass wenn ihr das Wort hört, heute Morgen hört, euch zu ihm wendet. Das ist eine Gelegenheit. Selbst wenn ihr es bisher schon oft verweigert habt und stundenlang studiert habt, das ist genug, Pastor. Das ist, ich habe genug. Ich mag nicht, wie du aussiehst, ich mag nicht, wie du redest, ich mag euch nicht wirklich und deswegen werde ich dein Wort ablehnen. Aber das hier ist eine Gelegenheit, den Mund des Sklaven zu ignorieren und nur den Herrn zu betrachten, der hinter ihm steht. Und zu ihm wiederhin versöhnt zu werden. Mit ihm, mit dem Herrn. Seine Gnade zu bekommen. Und seine segnende Liebe zu empfangen. Und in den Versen 9 bis 12 habt ihr die Antwort, die Reaktion. Verse 9 bis 12, lasst uns das nochmal betrachten. Ich werde in Vers 8 beginnen. Sie ergriffen ihn, töteten ihn und warfen ihn, das ist der Sohn, sie warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was, Jesus wendet sich zu ihnen hin? Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Und er antwortet, er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, das ist wunderbar in unseren Augen. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Was wir hier haben, ist der Bericht der Reaktion. Die Antwort, die Reaktion in dem Gleichnis auf Herrn, auf Jesus als den Herrn. Wir haben auch den Bericht auf der Priester und Ältesten und Schriftgelehrten. Ich möchte mit euch das im Wechsel betrachten. Was hat der Weingärtner für einen Eindruck hinterlassen? Es ist in den anderen, Matthäus bringt drei Gleichnissen. Das wird auch hier gesagt, das sind ja Gleichnisse. Aber es wird auch gesagt, dass einige die Antwort von Jesus hören, er wird die in den anderen Berichten wird gesagt, dass auf diese Aussage Jesu hin, dass die Weingärtner umgebracht werden, einige protestiert haben. Es war für sie erschreckend, schockierend. Der Besitzer des Weinbergs ist natürlich ganz klar ein Bild. Der Besitzer des Weinbergs ist ganz klar ein Bild für Gott. Und diese Drohung, die Weingärtner umzubringen, war schockierend. Und viele von euch sitzen jetzt vielleicht daheim. Ihr seid nicht geschockt, ihr seid nicht schockiert, ihr. Sowas kann doch nicht passieren. Das klingt jetzt nicht nach dem lieben Jesus, den ihr sonst kennt. Aber das ist der Christus der Schriften. Das ist kein Kommentar hier. Das ist Jesus selbst, der redet. Ihr könnt doch nicht einfach sagen, das ist eine apostolische Interpretation von Jesu Worten. Nein, es ist Jesus selbst, der milde und freundliche Herr, der hier redet, der nämlich auch ein verzehrendes Feuer ist. Warum würde so etwas Schockierendes gesagt werden? Du kommst und tötest und zerstörst die Weingärtner und den Weinberg. Was passiert denn hier? Und ich möchte euch nur sagen, Was für ein Vater würde nicht so einen Eifer in seinem Herzen haben für die Zerstörung seines Sohnes? Es ist völlig verständlich, es macht Sinn. Der Zorn ist gerecht. Und jeder, der nicht denkt, dass es gerecht ist, der denkt, dass das nicht gerecht ist, der ist einfach nicht nüchtern hier. Ihr denkt vielleicht, warum macht Jesus das? Möchte er nicht einfach nur, dass alle ihn lieben? Warum würde er so etwas sagen, dass so viele Leute von ihm wegdrängt? Jesus gibt nicht einfach nur eine große, dieses wunderbare Gleichnis, nicht nur damit gewarnt und schockiert wird von einer Gruppe Menschen, die ihn nicht mögen, sondern die Intention ist auch, dass sie schockiert werden und erschrocken werden, dass sie vor Gott erzittern mögen und sich zu ihm wenden für ihre Versöhnung. Seht ihr, das ist eine der Rollen von Gemeindezucht. Die Person, die betroffen ist, zu schockieren, damit sie erschreckt und damit sie zum Vater zurückrennt. Damit sie mit ihm wieder versöhnt wird, dass sie in Buße zu ihm umkehrt. Jesus bringt alles in den Fokus, als er noch einmal Psalm 110, die Verse 22 bis 23 zitiert. Alles fokussiert sich auf ihn. 119 meine ich. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, wird zum Eckstein. Psalm 118 beschreibt die Bauung des Tempels von Salomo. Es geht um den Meistererbauer, der den großen Tempel gebaut wird, der höchste Ort der Anbetung auf dem ganzen Planeten. Aber in ihrer Torheit und Blindheit und ihrer Herzenshärte haben sie den Eckstein betrachtet, der das ganze Gebäude trägt, von dem alles gemessen wird. Das ganze Gebäude wird von diesem Eckstein zusammengebaut. Wenn der Eckstein falsch gesetzt ist, dann wird das Gebäude nicht richtig gebaut sein. Und es wird letztlich zusammenbrechen. Sie haben diesen Stein abgelehnt. Aber obwohl sie ihn abgelehnt haben, ist er doch zum Eckstein geworden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Obwohl der Sohn abgelehnt wurde und verfolgt wurde und gehasst wurde von den Erbauern, den geistlichen Leitern und zur Seite gelegt wurde und ermordet wurde, hat doch der Herr das Werk vollbracht und hat ihn zum Eckstein gemacht. Jesus ist selbst in seinem Fleisch der eine, mit dem alle wirkliche Geistlichkeit des Volkes Gottes zusammengehalten wird. Er ist die Regel, an der alles gemessen werden muss. Und er ist der den Haushalt des Glaubens zusammenhält. Und nichts gibt Stabilität aus ihm. Warum sagt Jesus das hier? Er sagt, es ist das, was Gott tut. Ich bin der Eckstein. Versöhnt euch durch mich. Macht, was ihr wollt aus mir. Er ruft sie nicht nur zur Gottesfurcht auf, sondern zur Umkehr. Was ist ihre Reaktion? Wir haben es in Vers 12. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hat. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Wie könnt ihr ein solches Gleichnis hören? Zu wissen, dass es vom Wort Gottes ist, wie könnt ihr es hören? Und dann so reagieren. Weil die Herzen auf zwei Arten antworten kann. Auf die Gebote Gottes und auf die Rufe, die er unserem Herzen zuruft. Wir können gebunden werden, umkehren und versöhnt werden. Wir können aus Bedürftigkeit und einem Verlangen nach Liebe zum Umkehren. Oder, das hätten sie tun sollen, oder wir können unsere Herzen verhärten und unsere Zähne aufeinander beißen und grimmig sein. Und das ganz oft. Das ist das, was diese Reichsten der religiösen Führer Israels taten. Sie haben ihn abgelehnt. Sie wollten ihn gefangen nehmen. Sie wollten ihn zum Schweigen bringen. Seht ihr, sie waren richtig, als er gegen sie prophezeit hatte, denn sie wollten sein Erbe. Und sie wollten ihn töten und ihn hinauswerfen aus dem Weinberg, als er am Kreuz hing von Golgatha. Ich möchte euch heute Morgen fragen, wie antwortest du auf Jesus? Wie antwortest du auf dieses Gleichnis? Hast du dein Herz geprüft, die Fruchtbarkeit, die nur vom Glauben kommen kann? Wenn du diese Vorsehung Gottes bedenkst, dass alles, was er für dich bereitet hat, wirst du mit Umkehr antworten? Wirst du sehen und wahrnehmen und hoffen und dich bauen auf diesen Eckstein oder wirst du ihn ablehnen? Und versuchen, die Stimme zum Schweigen zu bringen. Die prophetische Stimme, die nun zu dir redet. Lass mich mit dir ringen. Lass mich dich inständig bitten, die Gnade Christi anzunehmen, umzukehren, zu ihm umzukehren und mit ihm versöhnt zu werden. Lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die heiligen Schriften. Wir danken dir für das Zeugnis, für den Dienst, den du in ihnen verbringst. Wir bitten dich, dass du ein Wunderbares in deinem Volk bewirkst und dass wir uns zu Christus umwenden. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen.